Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Wir machen die Sendungen zu den Regierungsratswahlen vom 12. April. Heute fangen wir an mit zwei bisherigen. Und zwar mit Martin Graf und dem Mario Fehr. Mit ihnen unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski. Der Gast ist, wie vorher angekündigt, der Martin Graf. Seit 4 Jahren ist er Regierungsrat von den Grünen. Vorher war er Dorfkönig und Stadtpräsident in Neufrediken. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Martin, wer bist du heute nach 4 Jahren Regierungsrat?
Die NZZ meint, ich sei ein hemdsärmeliger Visionär.
Ja, die meinen noch andere Sachen.
Mit dem Titel haben sie es nicht schlecht getroffen.
Ja, die meinen aber auch noch ganz andere Sachen.
Ja, gut, der Artikel unten dran.
Selbstsicher und mit grosser Geste, haben sie geschrieben. Und selber hat er bisher kein grosses Vorhaben lanciert. Das klingt nicht sehr visionär.
Ja, sie sind nicht so nah dran. Ich denke, sie haben es verpasst, zu sehen, dass ich die Handschrift geleitet habe für 3 Gesetzgebungsvorlagen. Eine wird verabschiedet, hoffentlich am nächsten Montag im Kantonsratsgemeindegesetz, wo es unter anderem um Fusionen von Gemeinden geht.
Aber im Kantonsrat hast du nicht grosse Punkte geholt, oder? Die sind ja nicht eher auf deiner Seite.
Mal. Ich meine, ich habe im Kantonsrat recht viele Vorlagen durchgebracht, eigentlich immer.
Ja, aber die sagen ja eigentlich, oder das ist der Tenor, es ist 4 Jahre Regierungsrat und irgendwie noch nicht richtig angekommen.
Ja, das stimmt nicht. Ich bin sehr angekommen. Das sind einzelne Stimmen, die das natürlich aus politischem Kalkül so nachweisen wollen, aber das ist nicht so.
Aber nochmal, also die Frage grundsätzlich. Du bist früher Dorfkönig in Ilnau-Evrediken, gelehrter Agronom und jetzt bist du Teil von einem Gremium, von dem 7. Gremium. Was hat sich da für dich geändert?
Es ist eigentlich nicht viel anders. Ich bin einfach nicht mehr Präsident. Aber man ist trotzdem eingebunden in der Kollegialität von einer Regierung. Das bin ich aber auch Ziel Neufrediken.
Ja, aber gleich. Dort hat man das Gefühl gehabt, der Graf, der hat das Ganze im Griff. Und jetzt bist du einer von 7. Wie ist eigentlich die Stimmung im Regierungsrat? Was hat dich denn überrascht, wo du dort gekommen bist?
Ich glaube, die Stimmung im Regierungsrat ist hervorragend. Ich glaube, das sieht man auch. Wir sind relativ kompakt. Und das ärgert natürlich manchmal einen Kanton, Kantonsrat, der eigentlich uns lieber auseinanderdividiert sieht. Das findet nicht statt.
Aber wie ist der Stil im Regierungsrat jetzt?
Der ist sehr kollegial und ich glaube, er ist auch zuvorkommend, aber er ist auch kritisch. Wir streiten also recht miteinander.
Aber sind Sie denn so formal wie früher? Also, dürfen Sie euch noch sitzen während der Sitzung?
Nein, das ist nicht mehr der Fall. Das ist abgeschafft. Ja, Gott sei Dank. Mit dem hätte ich dann vielleicht ein bisschen Mühe gehabt.
Gut, aber trotzdem hat man jetzt das Gefühl, da gibt es einerseits Linke, Grüne und auf der anderen Seite Bürgerliche. Und so gehen sie in die Wahlen rein. Und kaum sind sie dort, haben sich alle wahnsinnig gern und die Unterschiede sind fast nicht mehr zu erkennen.
Ja, du musst sehen, wir stehen in einer Kollegialität drin. Kollegialität heisst eben auch, dass wir uns nicht in den Wahlen verrückt machen gegenseitig und nachher wieder dürfen miteinander zusammenarbeiten. Das, was wir miteinander auch beschlossen haben, da stehen wir dazu und da müssen wir auch dazu stehen.
Aber trotzdem, da gibt es ein bürgerliches Bündnis, heisst wieder mal Top 5 und ihr sind die anderen und im Prinzip hat man das Gefühl, eben wenn ihr die Türen zumacht, hinter eurem Sitzungszimmer, dann spielt das alles keine Rolle mehr.
Dann spielt manchmal ein Parteibüchli tatsächlich keine Rolle mehr.
Wenn du, also wieso sollte man dann einen Grünen wählen?
Einen Grünen braucht man, weil eine ausgewogene Regierung wichtig ist. Das heisst, wenn eine ausgewogene Zusammensetzung da ist, wird einfach mehr diskutiert. Wenn es nicht schon von vornherein klar ist, wie das Ergebnis rauskommt, dann würden die Lösungen besser, die Lösungen würden reifer und darum braucht es die grüne Stimme.
Hast du das Gefühl, dass ihr gegen die Bürgerlichen, die haben ja die Mehrheit, überhaupt einen Stich habt? Also so wie es tönt, ja. Am Schluss ist man sich ja sowieso einig und eben das Parteibüchlein ist gar nicht so entscheidend.
Ja, du würdest manchmal noch staunen, wenn du an einer Regierungssitzung dabei wärst. Da geht es in einer Exekutive meistens nicht im Parteibüchli entlang, sondern man tut tatsächlich faktenbasiert entscheiden und das machen wir miteinander.
Der Thomas Isler von der FDP, einer der wichtigen Stimmen dort, hat dich empfohlen. Und das hat ja ziemlich Aufsehen erregt. Friedi Heer von der SVP hat dann von der Pudding-Partei FDP geredet. Könnte man nicht umgekehrt auch sagen, wenn dich ein FDPler empfiehlt, machst du einfach keine grüne Politik?
Nein, das ist überhaupt nicht so. Ich kenne den Thomas Isler schon seit langem. Wir haben vor allem im Bereich von der Integration zusammengearbeitet. Und da haben wir sehr gut miteinander zusammengearbeitet. Und wir sind in dieser Frage auf der gleichen Linie. Das freut mich im Übrigen auch. Das heisst aber nicht, dass ich zum Beispiel bei Energiefragen ganz anders ticken.
Aber gleich, was bringt denn ein Grünen ein, was ein anderer nicht könnte bringen? Ich glaube, die grossen Energiefragen, die werden ja im Bund entschieden, nicht im Kanton. Ist das richtig?
Ja, das ist nicht unbedingt sicher. Ich meine, wir haben ja eine hohe Beteiligung an der Axpo und haben damit auch ein gewisses finanzielles Risiko, das wir in Zukunft sehr gut beachten müssen. Da hat der Kanton wohl eine Stimme.
Ja, Moment. Also das heisst, Axpo, das ist auch Atomkraftwerkbetreiber und so. Da musst du schauen, dass denen gut geht, als Grüne.
Ich muss vor allem schauen, dass langfristig die Axpo überlebt und damit muss man auch sagen, ändert sich an meinen Zielsetzungen für die Energiepolitik gar nicht.
Das heisst, du gehst jetzt dort in die Axpo rein und sagst, ich will, dass ihr euer Geschäftsmodell verändert und möglicherweise, nein, wahrscheinlich verschlechtert.
Nein, nicht verschlechtert.
Ja, absolut. Wenn die möglichst schnell mit abstellen, ihre grossen Investitionen hops gehen, die sie haben, Milliardeninvestitionen, dann geht es sich dieser Firma nicht gut.
Sie müssen Exit-Szenarien ausschaffen für den Ausstieg. Das müssen sie, weil sie sind im Moment falsch investiert für eine Politik, die national in eine andere Richtung läuft und das auch richtig so läuft. Und wenn sie weiterhin an dem festhalten, werden sie ökonomisch aus dem Markt rausgedrückt, weil die Atomkraft ist teilweise nicht mehr kostendeckend mit den Mehrpreisen, die wir heute haben.
Aber sie wollen ja möglichst lang das noch rausstüdeln und du willst das Gegenteil?
Nein, wir müssen einen vernünftigen Ausstiegshorizont haben.
Und was ist vernünftig?
Vernünftig ist irgendwo um die 50 Jahre, die wir angepeilt haben. Und, oder vielleicht
was heisst das? Bis wann?
Ja, bis. Das ist für jedes Atomkraftwerk
bekannt. Die Axpo hat?
Die Axpo hat, das variiert zwischen 2020, 2030.
Ist das realistisch, dass das passieren wird?
Ich meine, das ist realistisch. Vielleicht braucht es dann noch ein paar Jahre mehr. Aber tatsächlich ist das ein Szenario, das man jetzt prüfen muss. Die Axpo wird müssen die Exit-Szenarien überlegen und schauen, wie sie das kann bewerkstelligen.
Aber man hat doch den Eindruck, 2011 nach Fukushima, der grosse Aha-Effekt, die Energiewende und seitdem wird das immer mehr abgestüdelt. Und was machst du da dagegen? Du müsstest ja dagegen sein, dass das nicht umgesetzt wird.
Was nicht umgesetzt wird.
Die Energiewende. Du musst ja schauen, dass sie umgesetzt wird.
Ich schaue, dass sie umgesetzt wird, auch innerhalb von dem, was ich machen kann. Ich bin selbstverständlich eingebunden in einem Verwaltungsrat Und in einer Regierung, wo andere Mehrheiten herrschen, das ist klar, aber ich tue mich dort einsetzen, wo ich kann. Und ich habe durchaus auch schon eine Vorlage können einbringen in der Regierung, die in diese Richtung geht. Beispielsweise die Möglichkeit, dass man jetzt eben in den Gemeinden aussen Zonen schaffen kann für Solarenergie, für Alternativenergie. Da habe ich können in der Regierung einbringen.
Was ist eigentlich dein grösstes Aha-Erlebnis in den letzten 4 Jahren?
Das grösste Aha-Erlebnis ist, dass man noch viel stärker, wie ich das kommunal erfahren habe, den Medien ausgesetzt ist und dass Medien fallweise eigentlich mitregieren wollen und dem muss man ein bisschen Widerstand geben.
Denkst du an einen speziellen Fall?
Unter anderem auch an Fall Carlos. Es hat aber noch andere Fälle gegeben.
Ja, aber gleich. Aber vor allem der Fall Carlos. Das war mal der Ernstfall für den Martin Graf. Und wie hat er sich dort verhalten? Im Urteil von diesen Medien, von diesen kritischen Medien, eigentlich miserabel, oder? Du bist genau dann abgetaucht, was wichtig geworden ist.
Nein, ich bin zu spät gekommen. Das ist eher die Begründung. Das muss ich mir bis zu einem gewissen Grad vorwerfen. Ich bin zu wenig schnell an die Medien getreten am Anfang. Aber man muss auch sehen, das ist ein besonderer Einzelfall, der sich ideal geeignet hat, damit alle können ihre Ziele verfolgen, die sie haben. Die Medien haben ihre Blättchen füllen, ihre Zeitfenster füllen, die Eltern haben ihre Schule können am Staat abzuschöpeln. Dann hat es Parteien, die ihre Parteibüchlein können abonnieren. Alle haben eigentlich versucht, zu profitieren von diesem Fall. Und die Verlierer sind eigentlich die direkt Beteiligten.
Gut, gewesen. Aber du bist auch ein Verlierer, weil du eben so eine Extremsituation, was es wirklich war, falsch eingeschätzt hast. Weil das Wichtige wäre ja, wenn du sagst visionär, dass man voraussieht, was etwas kann auslösen kann.
Ja, aber weißt du, du kannst so einen Fall Carlos nicht voraussehen. Du kannst auch ein anderes Schwerverbrechen nicht voraussehen.
Nicht das, aber wie man reagiert. Und du bist ja dann der gewesen, der einfach immer den anderen die Schuld gegeben hat. Das ist eigentlich das, was hängen geblieben ist. Zuerst bist du spät gekommen und nachher hast du den anderen die Schuld gegeben.
Nein, das ist nicht so. Da hast du es ein bisschen zu wenig verfolgt.
Rose. Bis zum Bundesgericht?
Nein, ja. Das Obergericht hat uns recht gegeben. Also auch Gerichte sind da nicht gleicher Meinung gewesen. Aber du musst einfach sehen, du hast es nicht so nach verfolgt.
Ich habe es ziemlich nach verfolgt.
Ja, wir haben also relativ viele Fehler auch zugegeben. Namentlich am Anfang hätte mir der Film so nicht ausstrahlen sollen. Aber ich muss sagen, ends aller ends hat der Fall Carlos tatsächlich positive Effekte gehabt.
Nämlich?
Wir haben besseres Kostenbewusstsein. Wir sind in der Führung stringenter heute in der Jugendstrafrechtspflege. Ich bin sehr froh über die Entwicklung.
Aber was hast du daraus gelernt, persönlich? Jetzt, wenn wieder so ein Fall passiert, wo eben so eine mediale Wirkung könnte haben.
Gut, ich habe die mediale Wirkung in dem Ausmaß tatsächlich unterschätzt. Und die Lehre für mich ist, dass ich tatsächlich früher an die Medien gehe.
Ja, und dich auch stellst. Also ich habe dich zum Beispiel auch gefragt, kommst du in den Doppelbau? Nein, jetzt komme ich gerade nicht, wenn es dann vorbei ist, dann komme ich. Das ist so, aber das ist nicht nur deine Haltung. Das ist sehr oft die Haltung von Leuten, die verantworten. Dass dann, wenn es richtig spannend wird, dass sie sich dann verschlaufen.
Ja gut, aber beim Kinder- und Erwachsenenschutzfall Flach habe ich die Lehre daraus gezogen und bin sofort eigentlich an die Medien. Du musst aber sehen, ich kann nicht in einem Tag 20 Medien bedienen, persönlich.
Nein, das muss man nicht so machen. Aber für das hat man das Management, da haben da auch Leute da. Es sind ja ganze Divisionen sind ja irgendwie unterwegs, um Medienarbeit zu machen. Aber eben, wenn es dann passiert, scheint es, dann brechen immer dem. Das ist nur für den Normalfall ist das tauglich, was ihr da habt.
Nein, aber im Fall Flach hat das wirklich funktioniert. Ich habe übrigens nicht ein Heer von Kommunikationsbeauftragten.
Gesamthaft, wenn man alle zusammenzählt, was da im Kanton, in der Stadt, im Bund sind, sind es also ganze Herrschaften.
Gut,
oder?
Dann sind es schon mehr.
Ja. Aber jetzt nochmal, der Fall Carlos. Wie ist da eigentlich der Stand? Im Fall, also im Konkreten. Wie geht es dem Carlos?
Der Carlos ist hinter Gitter im Moment. Und das ist ja das Bedauerliche, dass es nicht gelungen ist, ihn auf eine Schiene zu bringen, wo man ihm hat mindestens eine Attestlehre verpassen können, dass er eine Chance hat inskünftig. Jetzt sitzt er seit Ende Oktober hinter Gitter, aufgrund von diesen Drohungen, die er ausgesprochen hat. Und das Ende ist nicht abzusehen.
Aber nochmal, ich meine, ich habe das wirklich auch ein bisschen davon, wo er dort einfach eingebuchtet worden ist, aufgrund vom Medienecho, dass in einem Jahr die Haare zu Berg standen.
Das ist die Interpretation der Medien. Ja, das war nicht wegen dem Medienecho, sondern das war wegen der Drittgefährdung.
Und wo man erst dann erkannt hat, offenbar, weil das in den Medien gekommen ist.
Ja, weil
der Film gekommen ist und die Medienberichterstattung. Da wird einer wegen einer Medienberichterstattung, wo man vielleicht auch kritisieren können, wird einer eingebuchtet. Das ist doch also schon noch speziell.
Ja, du musst sehen, die Medien haben dort das Ganze aufgeschaukelt und es hat eine Aggression stattgefunden, zum Teil auch gewissermaßen verständlich in der Bevölkerung. wo sich nicht bewusst war, wie viele Kosten im Strafvollzug involviert sind. Das verstehe ich auch. Aber es hätte gefährliche Begegnungen können geben. Nämlich die Medienvertreter sind relativ nah an dem Carlos dran gewesen und man hat nicht gewusst, wie die Reaktionen
erfolgen. Das heisst, prophylaktisch hat man ihn einfach mal eingebuchtet?
Wir haben zu seinem Schutze eingebuchtet.
Zu seinem Schutze?
Ja,
und wie ist das Resultat jetzt? Was meinst du, was passiert jetzt mittelfristig? Weil irgendwann einmal, ich glaube, da gehen wir nicht von falschen Sachen aus, wird er wieder rauskommen. Und dann ist er besser dran. Ist er dann weniger gefährlich, jetzt in deinem Wort, für die Gesellschaft?
Das werden wir sehen. Man ist dran, ein Gutachten zu erarbeiten, ein neues Gutachten. Und das werden wir sehen, was denn das heisst.
Aber wie ist jetzt so der Zeitplan?
Einen Zeitplan kann ich dir nicht geben, weil das ist die Sache der Strafverfolgung und das ist ein laufendes Verfahren.
Ja, aber was kann man erwarten? Also bist du dann darauf gerüstet, dass dann eventuell die Medien wieder auf den Fall werden aufspringen, vor allem wenn etwas passieren sollte? Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ohne dass ich jetzt den Menschen persönlich kenne, den Mann, dass er wahrscheinlich jetzt nicht weniger Aggressionen hat, wenn er jetzt rauskommt nach dem, was ihm da passiert ist.
Nein, das ist so. Aber er ist ja nicht jetzt wegen uns wieder verhaftet worden und hinter Gitter.
Nein, aber das ist ja die Folge von der, man könnte man jetzt sagen, von der ersten sehr seltsamen Verhaftung.
Ja, du kennst die Geschichte von dem Mann offenbar relativ schlecht. Er hat ja sehr viele Stationen durchlaufen in den Heimen und in den Gefängnissen. Und das ist also nicht sein erster Aufenthalt.
Ist klar. Also, du bist ja als Nicht-Jurist Chef von der Justizdirektion, Departement des Innern etc. Ist das eigentlich gescheit?
Das ist eine Frage der Konstituierung, dass wir die Gesamtregierung entscheiden. Es ist meistens so, dass nicht man im eigenen Beruf tätig wird, wenn man in eine politische Exekutive gewählt wird. Das ist ein häufiger Fall.
Ich weiss, aber ist das ein gescheiter Fall in der heutigen Zeit, wo alles so komplex ist? Eben gerade, du musst dich auch die juristischen Feinheiten einschaffen. Vorher der Markus Notter, natürlich ein Crack auf dem Gebiet. Und dann kommt der Agronom, der ehemalige Entwicklungshelfer Martin Graf von Tasmanien, der dann sollte die Probleme lösen?
Von Australien.
Australien? Und,
also ja. Doppelbürgerschaft Australien. Nein, es ist absolut so, dass ich vielleicht andere Schwerpunkte lege, wie der Markus Notter, der ein brillanter Jurist ist. Absolut. Aber auch ich kann einiges einbringen in dieser Direktion.
Ja, aber musst du noch grausig viel lernen? Hast du irgendwie wirklich Nachhilfe genommen in Juristerei?
Also für mich war es tatsächlich ein Einschaffen in den ersten zwei Jahren in die Thematik. Und es war aber auch interessant gewesen, muss ich sagen.
Aber wenn man Mitarbeiter hat, die alle besser daraus kommen, kann man denen mindestens die richtigen Fragen stellen, auch wenn man vielleicht die Antworten hat?
Das kann man auf jeden Fall.
Ja. Und was hast du da dazugelernt in diesem Bereich? Ist das überhaupt ein Bereich, der dich interessiert? Oder bist du auf dem Sprung vielleicht eine neue Direktion? Weil es werden ja Direktionen frei.
Nein, das ist überhaupt nicht so. Ich habe Interesse an dieser Direktion, weil sie ist sehr vielfältig. Es ist ja nicht nur Justiz. Ich habe ja ganz einen Haufen andere Tätigkeitsgebiete, nebst den Gemeinden sogar noch. Integration, Gleichstellung, Kultur. Wir haben ein neues Kulturland. Bild, das wir jetzt den nächstens werden präsentieren. Es ist sehr vielfältig und spannend.
Also, dir wird einiges zugesprochen, andere Sachen werden dir abgesprochen. Zum Beispiel die Tagesanzeige geschrieben, und das finde ich ziemlich, was soll ich negativ? Er sei beratungsresistent.
Ja, Beratungsresistenz bezieht sich auf eine Beratung, die von einer anderen politischen Haltung kommen soll.
Nicht unbedingt.
Wenn, ja, aber meistens ist es so gemeint.
Ja.
Ich denke, dort ist es klar, dort bleibe ich bei meiner politischen Haltung, die ich habe. Die ziehe ich durch. Da bin ich beratungsresistent. Ich bin ein Grüner.
Du bist ein Grüner, aber bist auch ein sturer Bock, wenn man es so sagen darf.
Das ist nicht wahr. Da könntest du meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen. Ich bin sehr offen für neue Wege. Ich kann auch sehr viele Vorschläge entgegennehmen aus meiner Direktion. Darum glaube ich das überhaupt nicht.
Also der Wahlkampf bisher sehr lau angefangen. Eben, ihr tut euch ja nicht weh an diesen Podien. Also ihr sagt wahrscheinlich die jetzt schon in diesem Amt sind, wir müssen einfach schauen, dass wir drinnen bleiben, machen möglichst wenig Wind. Das ist unsere beste Taktik, oder?
Also es ist so, wir sind in einer Kollegialität eingebunden und zu dieser stehe ich auch. Es ist wichtig, dass eine Regierung geschlossen auftritt.
Aber im Moment, man müsste, also das verstehe ich jetzt nicht, man müsste jetzt eigentlich schauen, dass du dafür dich einsetzt, dass es mehr Leute gibt, aus deinem Lager. Nicht einfach, dass die anderen auch wieder gewählt werden. Was ist denn das? Die Päckli-Politik, die da präsentiert wird, überrascht mich ein bisschen.
Ja, das ist halt, da liegt in der Natur von der Sache, dass dort, wo die Regierung etwas beschlossen hat, die bisherigen zu dem auch stehen.
Ja.
Und sonst dividiert man uns auseinander. Das ist natürlich das, was ihr in den Medien am liebsten hättet.
Ja,
das verstehe ich schon, das wäre spannend, aber das können wir auch nicht
bieten. Nein, aber ich meine, im Hinblick auf die nächsten 4 Jahre müsstest doch du dafür sorgen, dass es nicht ein Übergewicht gibt von Bürgerlichen. Aber du schaust einfach, möglichst viele Kollegen, es kommt nicht darauf an, aus welchem Lager.
Nein, ich glaube, es geht darum, dass wir eine ausgewogene Zusammensetzung wieder haben. Und das wäre die Zusammensetzung, die wir heute schon haben. Und das wäre das Ziel.
Also es gibt auch noch andere Kritiken, die zum Beispiel massive Kostenüberschreitungen in deiner Direktion. Was sagst du da dazu?
Das ist nicht der Fall. Wenn man die Entwicklung der Kosten in meiner Direktion anschaut, ist das Gegenteil der Fall. Da fahre ich ziemlich geradeaus.
Wieso steht dann anders?
Ja, weil einfach gewisse Leute auf einzelne Projekte schauen. Es ist tatsächlich so, dass ein IT-Projekt in meiner Direktion wesentlich mehr kostet. Aber weil wir eben auch das IT-Projekt strategisch ganz neu ausgerichtet haben, wo ich komme.
Kann man sagen, dass allgemein Verwaltung ein Problem hat mit IT? Man hört immer wieder solche Sachen, dass ihr da offenbar überfordert seid, dass es zum Teil Korruptionsfälle gibt und so weiter. Man hat das Gefühl, IT ist ein schwarzes Loch.
IT ist in dem Sinn schwierig, weil die nachher die Aufträge vergeben, meistens nicht die Aufträge nicht genau definieren können. Das ist die Schwierigkeit und darum haben wir auch in der IT-Branche Probleme mit dem heutigen Submissionsrecht. Das muss man ehrlicherweise zugestehen. Und das eigentlich schweizweit.
Und das ist natürlich das, was viel kostet, oder?
Das kann fallweise zu Pleiten führen. Das führt aber auch in der Privatwirtschaft zu Pleiten. Nur hört man von dem nicht.
Gut. Also, wie zuversichtlich bist du? Wie motiviert bist du, dass du weitere 4 Jahre Justizdirektor vom Kanton Zürich bleibst?
Ich bin sehr motiviert und bin auch zuversichtlich, dass das Volk mich wieder wählt. Aber wie gesagt, Wahltag ist Zahltag, man weiss es am 12. April.
Gut, und er sagt das mit einem Lächeln auf dem Gesicht, oder? So wie man dich auch meistens kennt. Danke vielmals. Du hast noch einen letzten Titel, ist gut. Musikalisch, was hören wir noch?
Le Vent nous portera von der Sophie Hunger, eine brillante Künstlerin, die im Moment in Berlin ist.
Okay, so weit also der Martin Graf und nach der Sophie Hunger dann der Mario Fehr.
parfum de nos années mortes, ce qui peut frapper à ta porte, l'infinité de destin en imposant, et qu'est-ce qu'on en retient?
Jetzt also mein nächster Gast wird auch eingeführt mit einem Song, den er ausgewählt hat. Es kann nur ein einziger Song sein, der ihm wahrscheinlich auf der Leib geschrieben worden ist. Und das ist «Mani Matte» für Mario Fehr.
Die Leute würden alle wegen hier ein Lied von singen, so wie ich es hier. Ich singe nun keinen Preis, nicht für das Nein, weil sie haben mich ja, ey. Sie wären vielleicht gerne im Grund genommen recht und denken, das sei ihr ein grosser Pech. Und es lastet auf ihnen wie ein schwerer Stier, dass sie haben. Schlägt ihn stimmt, doch dünkt sie manchmal aus, sie nicht so schlimm. Es ist gleich das Glück, auch wenn es gar nicht will, dass wir Hemmiga haben. Was unterscheidet Menschen vom Schimpans? Es ist nicht die glatte Haut, der feine Schwanz. Nicht, dass wir schlechter Bäume aufkommen haben.
Stefan Eicher mit dem legendären Song von Mani Matte, ausgewählt von Mario Fehr. Jetzt warum, Mario? Was willst du uns damit sagen?
Es ist einfach ein Lied, das mir wahnsinnig gut gefällt. Ich finde Mani Matte seine Texte sehr schön. Ich finde Stefan Eicher der schönste Interpret von Mani Matte. Und ich bin mal an einem ganz fantastischen Konzert von Stefan Eicher hinter dem Landesmuseum gewesen. Und das erinnert mich an den Abend.
Und mit den Hemmigen? Was ist mit den Hemmigen, deinen Hemmigen?
Ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute Hemmigen haben, auch im Umgang miteinander. Ich versuche, auch wenn ich Politik mache, rücksichtsvoll zu sein mit denen, wo ich streite. Und ich habe eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich politisiere seit 25 Jahren und ich bin mit niemandem so verfindet, dass ich mit ihm keinen vernünftigen Kompromiss für den Kanton Zürich
befinde. Aber heisst das, dass du eigentlich ein verklemmter Introvertierter bist, der deine Hemmungen überspielen will, durch zum Teil in der letzten Zeit nicht mehr so demonstrative Medienpräsenz?
Ja, also gerade als Introvertiert würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, sonst wäre ich wahrscheinlich auch falsch in der Politik. Aber ich finde es schon wichtig, dass gerade dann, wenn man es auch mit Schwächeren zu tun hat in der Gesellschaft, und ich bin ja auch Sozialdirektor, dass man dann zurückhaltend wird. Ich
miss mich zurückhaltender geworden?
Ja, ich bin sicher zurückhaltender geworden. Ich miss mich sehr gerne mit den Starken, und die Schwachen tue ich rücksichtsvoll behandeln.
Also, du bist einer von den Starken, du hast das beste Resultat gemacht vor 4 Jahren. Also, wenn du das nicht wiederbringst, dann bist du fast schon loser, weil gewählt bist du einen Weg.
Also die Wahl ist am 12. April und ich glaube, das Einzelergebnis ist jetzt nicht das Entscheidende.
Das glaube ich
selbstverständlich, nicht. Selbstverständlich wird man gerne gut gewählt werden, ob man jetzt Zweiter oder Dritter oder Vierter wird. Ich will nicht gerade Letzter werden, und wenn ich ein gutes Ergebnis mache, dann freut mich das, weil das mal wäre es die Antwort auf das, was ich politisch gemacht habe.
Eben, den letzten Erwartungen nicht erfüllt, ja, wenn du nicht Erster wärst.
Nein. Wir haben wirklich so einen guten Regierungsrat, da haben auch andere es wirklich verdient, Erster, Zweiter, Dritter, Vierter zu werden. Alle bisherigen, die wieder antreten, machen das sehr gut.
Also, das ist eigentlich die Hauptaussage. Hast du ein Zitat von dir gegeben? Es gibt nichts Stabileres als die Zürcher Regierung. Das heisst, die Wahlen könnte man sich eigentlich sparen. Also vielleicht für die zwei leeren Sitze könnte man es machen. Aber die anderen werden irgendwie im Lehnstuhl wieder in ihr Amt gewählt, oder?
Ich glaube, die Aussenanalyse der Zürcher Regierung ist tatsächlich so, dass sie einen guten Job macht, dass wir zwar wirklich intern ringen um Lösungen, aber dass dann, wenn wir eine Lösung getroffen haben, wir zusammen auftreten, zum Beispiel gegenüber dem Bund, gegenüber den anderen Kantonen, und dass wir für den Kanton Zürich und für das sind wir gewählt, das Maximum rausholen. Und das machen alle Regierungsräte.
Also, man hat überhaupt das Gefühl, das Kollegialprinzip sei viel stärker verankert als im Bundesrat und dass man sein Parteibüchli abgibt, sobald man in den Regierungsrat hinkommt. Also kommt es eigentlich gar nicht darauf an, wenn man von welcher Partei wählt. Wenn er einigermaßen ein bisschen rauskommt und sich einsetzt, dann ist das alles okay.
Ich glaube, dass das erste Kriterium für die Wahl in den Regierungsrat tatsächlich ist, dass jemand das kann, dass er die Interessen vom Kanton Zürich kann.
Was muss man können? Du hast jetzt das mal gelernt. Was muss man eigentlich können, um ein guter Regierungsrat zu sein?
Ich glaube, man muss führen können, man muss führen wollen, man muss entscheiden und man muss die Interessen vom Kanton Zürich gegenüber anderen in der Eidgenossenschaft können gut verteidigen. Wir sind dafür da, dass wir die Interessen vom Kanton Zürich verteidigen jeden Tag und dass wir für die Menschen im Kanton Zürich da sind. Und ich finde, auch ein Regierungsrat muss ein offenes Ohr haben für die Sorgen und für die Nöte. Und wenn Bürgerinnen und Bürger mir schreiben, mich etwas bittet, etwas zu machen für sie, dann prüfe ich, ob ich das machen kann. Und weil ich jeden Tag ganz konkret etwas für Zürcherinnen und Zürcher machen kann, gefällt mir der Job unglaublich gut.
Aber es kommen ja Leute rein, die keine Führungserfahrung haben, die auch keine Facherfahrung haben in ihrem Amt. Und dann, wenn sie mal gewählt sind, dann sind sie gewählt. Eben, dann können sie so lange bleiben, wie sie wollen. So scheint es einem mindestens. Und dann fragt man sich schon, willst du da nicht irgendwann mal irgendwie einfach da einen, der es nicht so gut kann? Du hast jetzt die von euch beobachtet. Natürlich wirst du jetzt kein schlechtes Wort über sie reden, weil das sind ja deine Freunde, deine Kollegen etc. Aber müsste man da nicht Angst haben, dass er mal irgendein Falscher da reinkommt und dann eine grosse Verantwortung übernehmen sollte, die er nicht tragen kann?
Also meine Erfahrung ist, dass die Leute, die Leute wählen, sehr genau wissen, wer es wählen. Und ich
wieso?
Finde, ja, wie ja
man die kennt Leute, sie doch nicht so richtig.
Doch, man kann doch die Leute...
Man schaut nach einem Parteibüchlein. Ich wähle SVP, ich wähle FDP, ich wähle SP.
Nein, wenn du gerade sagst, dass ich das letzte Mal ein gutes Ergebnis gemacht habe, das ist ja so, dann hat das damit zu tun, dass sehr viele Leute ganz konkret etwas mit mir zu tun haben in diesen 25 Jahren, wo ich Politik mache, als KV-Präsident, als Nationalrat, Stadtrat in Adelswil, als Kantonsrat, dass sie erlebt haben, was ich für sie kann bewirken, vielleicht auch, was ich nicht kann bewirken, für was ich nicht gut bin, und dass sie dann einem das Vertrauen geben.
Ist doch etwas anderes, ob man Nationalrat ist oder Regierungsrat. Das kann man doch gar nicht so beurteilen. Du hast dich bezeichnet selber, dich definiert als liberaler Reformsozialdemokrat. Ja. Geht es noch ein bisschen komplizierter, unverständlicher, schwammiger?
Nein, ich gehöre dem liberalen Flügel von der Sozialdemokratie an. Das ist nicht wahnsinnig kompliziert. Ich stehe für soziale Gerechtigkeit. Ich habe mich zum Beispiel sehr...
Linksliberaler Reformsozialdemokrat.
Ja, man kann es schön festmachen an einem Beispiel. Die Sozialhilfe ist sehr stark unter Druck in diesem Kanton. Ich habe die Regierung dazu gebracht, dass wir eine Reformposition einnehmen. Ja, zu diesen Sozialhilferichtlinien, aber auch ja, dass sie reformiert werden. Und ich habe das Reformprogramm mitgestaltet jetzt und wir werden per 1.1.16 reformierte SKOS-Richtlinien haben. Und ich bin überzeugt davon, dass die Diskussion nachher wieder wird verstummen, weil wir brauchen eine breitere politische Unterstützung für die Sozialhilfe. Das ist eine klassische linksliberale Position. Sozialhilfe ja, aber auch Reformen.
Die wird aber kritisiert von rechts. Und das sind ja die Mehrheit der Kollegen im Regierungsrat.
Also ich habe den Gesamtregierungsrat für die Position gewonnen.
Aber ja, denen ihre Parteien sind dagegen?
Ja, aber ich habe mindestens den Regierungsrat einmal dafür gewonnen, der ja eigentlich eine bürgerliche Mehrheit hat. Und ich bin überzeugt davon, dass ich auch die Mehrheit im Kantonsparlament kann dafür gewinnen. Wenn man gerade die Diskussion zum Beispiel bei der Freisinnigen Fraktion anschaut, dann merkt man, dass die Position von einer reformierten SKOS an Unterstützung gewinnt. Das ist meine politische Aufgabe, da Mehrheit zu schaffen. Ich bin überzeugt, dass mir das gelingt.
Gut, wir haben ein anderes Problem, wo du involviert bist, Hooligans. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn es einen Krawall gibt, dann profitiert der Mario Fehr, weil der gilt ja eben als Law-and-Order-Typ etc. Auch wenn dann sein linker Kollege, der Richi Wolf von der Stadt, eigentlich die Suppe muss auslöffeln. Das ist, also jeder Krawall bringt dir offenbar Stimmen.
Also, zuallererst einmal bin ich ein Fußball FCZ-Fan. Und
ein FCZ-Fan.
Ich mache mir wirklich grosse Sorgen, was im Umfeld von Fußballspielen passiert, wie das macht der Fußball kaputt, wenn man immer nur über die Krawalle redet. Und als Polizeidirektor bin ich selbstverständlich der Meinung, dass das nicht geht. Es geht nicht, dass unsere Polizisten bei so Einsätzen angegriffen werden mit Fackeln, mit Fahnenstangen.
Aber warum ist das so? Warum ist das in Zürich so? Und es ist nicht so, nicht einmal in Dortmund. Da gehen sie jetzt zwar so gegen die Reporter los und so, wie man gehört hat. Aber eigentlich in England hat man das Problem gelöst, in Deutschland hat man es weitgehend gelöst, in Zürich ist es totales Chaos.
Also in England, wenn ich auf England gehe und dort Fußball schaue, am liebsten zu Tottenham Hotspur, dann ist es tatsächlich so, dass das Problem dort gelöst ist, in Deutschland nicht, im Rest der Schweiz auch nicht. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass es in Zürich 300 bis 500 wirklich gewaltbereite Chaoten haben, die bei jeder Gelegenheit loslegen.
Aber sind das dann die gleichen, die dann eben so einen Seilbahnzug durch die Stadt machen? Hast du da mit dem Richie Wolf, eben, er ist alternative Liste, du Sozialdemokrat, könnte man das Gefühl haben, ich könnte euch irgendwie ein bisschen finden. Aber ich habe genau das Gefühl, es ist der Gegensatz. Du sagst, ich mache es und ich habe es im Griff und er nicht.
Also wir haben uns sehr gefunden. Der Einsatz beim letzten Derby ist von der Stadtpolizei geleitet worden. Die Kantonspolizei hat sie dabei unterstützt.
Der Richard Wolf, das war ein ziemliches Desaster.
Überhaupt nicht. Der Richard Wolf hat nachher gesagt, der Einsatz hat sie so gebraucht, weil einfach die Büro und die Böller, die abgeladen werden dort, die gefährden die Ohren von jungen Leuten, die dort sind. Die Gehör können geschädigt werden. Und man hätte mal müssen durchgreifen.
Der Richard Wolf so hat gesagt, gemacht wird, dann sollte man kommunizieren und er hat, glaube ich, eine Woche lang gewartet, bis er irgendetwas gesagt hat.
Der Richard Wolf hat klipp und klar gesagt, dass es den Einsatz gebraucht hat. Ich habe gerade heute mit den Verantwortlichen von der Stadtpolizei nochmal geredet. Die haben mir das auch nochmal geschildert. Es ist klar gewesen, es hat müssen ein Zeichen gesetzt werden. Und wenn man beim Eishockey zum Beispiel schaut, wo wir viel mehr Erfolg haben in der Bekämpfung gegen den Hooliganismus, dann muss ich sagen, dort ist eben etwas anderes als beim Fußball, weil dort alle zusammenstehen, Clubverantwortliche, Fanorganisationen, Polizei, alle stehen zusammen, alle sagen, die Gewalt wollen wir nicht, wer Gewalt ausübt, hat nichts im Sport
also verloren. Also wer versagt da? Also ich durfe es nicht, der Richie Wolf versagt nicht, Clubleitung, was ist mit der FCC-Clubleitung, Angelo Canepa?
Es ist, ganz ehrlich gesagt, nicht eine einfache Aufgabe. Es ist eine längerfristige. Und wir haben jetzt mit dem neuen Hooligan-Konkurat auch Instrumente, in denen wir längere Rayon-Verbote
geben. Aber wir haben das Gefühl, das würde etwas bringen. Und es bringt eigentlich nichts.
Es hat im Eishockey sehr, sehr viel gebracht. Im Eishockey haben wir eine Beruhigung
angebracht.
Und im Fußball sind wir unterwegs dazu. Aber es ist richtig, ich würde mir manchmal wünschen, dass die Clubverantwortlichen noch deutlicher sich würden von diesen Chaoten distanzieren, auch dass die Fangruppierungen sich noch deutlicher würden von diesen Chaoten distanzieren, weil die haben einfach nichts im Fußball verloren, die
offenbar
machen den Fußball kaputt.
Gut, also, reden wir über die Wahlen. Zwei Sitze sind noch zu haben, die anderen sind offenbar vergeben. Und es gibt ein Traumticket auf der SP-Seite. Fair und fair, das ist deine, glaube ich, Wunschkandidatin, ist zusammen mit dir auf dem Ticket, oder?
Also ich habe immer gesagt, dass ich Jacqueline Fair nicht würde heiraten, weil das Beste, was ich ihr könnte geben, den Nachnamen, hat sie schon. Aber im Übrigen ist sie, ich bin auch schon geheiratet. Das wäre
bist du eigentlich geheiratet?
Ich bin sehr stark geheiratet, seit vielen Jahren mit der langjährigen Kantonsrätin. Und Jacqueline Fair ist eine ganz ausgezeichnete Nationalrätin. Ich finde, sie bringt genau das Portfolio mit, zum Beispiel zum Nachfolge von der Regine Eppli als Bildungsdirektorin anzutreten. Der Rucksack hat sie. Und man merkt jetzt auch im Wahlkampf an diesen Podien, dass es gut ist, wenn man auch bundespolitische Erfahrungen hat. Wenn sie nicht gewählt würde, wäre ich der Einzige mit bundespolitischer Erfahrung. Ich bin aber überzeugt, sie wird gewählt.
Also, sie schnurrt jetzt wie ein Kätzchen in diesem Wahlkampf, so wie das alle machen. Sie wollen ja auch von der anderen Seite gewählt werden. Aber sie ist natürlich Kandidatin vom linken Flügel, vom Stahlhelmflügel von der SP, wo ja Chantal Galladay, wo glaube ich, die ein bisschen näher steht politisch, abgelehnt hat. Und kaum ist sie jetzt da, tut sie sich irgendwie eben so völlig kamuflieren als absolut softe, weiche Person, damit sie ihre Karriereziele kann erreichen.
Also ich nehme an, du wirst auch noch ein Gespräch mit ihr haben.
Dann absolut, mit
allen. Dann würde ich ihr die Frage direkt stellen. Ich finde, sie positioniert sich mit dem Reformprogramm, wo sie anbietet, politisch sehr gut. Ich finde, sie passt ausgezeichnet in die Regierung und ich glaube, sie würde eine ausgezeichnete Bildungsdirektorin, wie es gerade in der Bildung eben auch die nationale Vernetzung braucht, Zusammenarbeit mit anderen Kantonen, da bringt sie einen ausgezeichneten Rucksack mit und ich glaube, sie wird gewählt.
Okay, und wie ist eigentlich der Fototermin gelaufen für das gemeinsame Wahlplakat?
Wir haben, weil wir eben eine individualistische Partei sind, Einzelfotos gemacht, wie das übrigens die SP, wie das übrigens die SP schon bei der Zürcher Stadtratswahl gemacht hat. Ich glaube nicht so an die kollektiven Veranstaltungen, Top 5 oder Einzelnen in der Masse untergeht.
Top 5 ist ein Plakat, ja, ein Foto.
Ja, aber sieht denn das wirklich schön aus? Fragen wir uns mal ganz ehrlich. Ich finde, in einem Regierungsratswahlkampf steht jede und jede für das an, was sie geleistet hat in ihrem Leben. Und die Leute sind ja nicht so, dass sie einfach so ganze Plakate abschreiben. Die Leute schauen, wer kann es nicht. Und so sich dann sieben Leute aus.
Eben, aber dass das jetzt im Vorfeld gekommen ist, dass ihr gar nicht auf die gleiche Foto, weil ihr euch einfach spinnenfein sind.
Also
ist das bei dir auch gekommen?
Ja, das ist einfach eine Behauptung, die überhaupt nicht stimmt. Wir haben von Anfang an ein Konzept mit Einzelplakaten. Das führt zum Beispiel dazu, dass jemand, der zum Beispiel nur für mich oder nur für Jacqueline Fehr Werbung machen will, das auch kann machen. Regierungsratswahlen sind Persönlichkeitswahlen und es ist nicht irgendeine Gruppendynamik mit 5 oder 6 oder 7 auf einem Plakat.
Und wenn man Fehr anschreibt auf der Wahlzettel, wer kommt dann die Stimme über?
Wenn man Fehr Zürich anschreibt oder Fehr Winterthur oder Fehr männlich, wenn man nur einmal Fehr anschreibt, dann ist es eine ungültige Stimme.
Okay.
Und das wird niemand machen, weil die Leute sind sehr gut informiert im Kanton Zürich. Nicht zuletzt du deine Radiosendungen natürlich.
Was hast du am meisten gelernt in den letzten 4 Jahren? Weil es ist ja doch neu gewesen, eine Art neuer Beruf, regieren. Also Adliswil ist zwar in Ehren, aber ein Kanton wie Zürich, der ja grösser ist als alle anderen Kantone, mit Abstand viel grösser, mit einem viel grösseren Budget, ist dann schon noch etwas anderes.
Also der Kanton Zürich ist so ein vielfältiger, faszinierender Kanton, das habe ich noch deutlicher kennengelernt. Ich bin an Ecken in dem Kanton gekommen, den ich vorher so nicht gekannt habe. Ich bin vor ein paar Tagen mit dem Ernst Stocker an einer Veranstaltung in Fürthalen, ganz im Norden oben gewesen.
Nein, so weit im Norden bist du noch nie gekommen.
Nein, dort bin ich einfach noch nie gewesen, wo die Leute schon schaffhausern. Und ich finde zum Beispiel das Wieland eine ganz faszinierende Gegend, was ich...
Ist also ein reines SVP-Land, oder?
Ja, aber es ist eine tolle Gegend, wirklich eine ganz tolle Gegend, wo wir Sportveranstaltungen mitgeholfen haben auf beiden Stellen, wo wir ein Ausbildungszentrum für den Zivilschutz haben, wo wir sehr oft damit zu tun haben. Wunderbare Gegend. Was ich wirklich gelernt habe, das ist ja die Frage, was ich wirklich gelernt habe. Ich habe gelernt, ein bisschen geduldiger zu sein, den richtigen Moment abzuwarten und dann politisch zuzuschlagen.
Okay, und wie stark muss man dann wirklich sich reinhängen? Wie hart ist die Arbeit, jetzt reine Stunden gemessen?
Also die Leute, die sagen, dass sie 23 Stunden am Tag arbeiten und 1 Stunde schlafen, das finde ich persönlich ungesund.
Was sagst du?
Ich habe einen Arbeitstag, wo vielleicht 9, vielleicht 10, vielleicht einmal 15 Stunden.
Wann bist du am Morgen im Büro?
Heute hatte ich eine Sitzung in Bern, heute bin ich erst am Mittag im Büro gewesen. Normalerweise bin ich vielleicht um 8 Uhr im Büro, aber ich komme vielleicht einmal erst um 12 Uhr in der Nacht heim. Für mich ist es wichtig, dass jemand, der eine starke Belastung hat, auch einen Ausgleich hat. Ich mache jeden Tag Sport, das mache ich wirklich für den Ausgleich. Ich treffe mich einmal mit Leuten, die überhaupt nichts mit Politik zu tun haben. Also die sagen, dass sie quasi 7x24 Stunden arbeiten, das ist mir sehr verdächtig, aber es ist selbstverständlich ein Job, wo man viel schafft. Aber es ist so faszinierend, die Aufgabe, etwas für die Leute zu machen, für einen sicheren, sozialen, sportlichen
also
Kanton.
Also dir gefällt es, du hast den Plauschen.
Mir gefällt es total.
Ist dein Karriereziel erreicht? Also Bundesrat willst du jetzt nicht mehr oder willst du da glaube ich nicht mehr. Ist es das, was du jetzt machst, bis, weiss ich nicht, 65 oder wie ist eigentlich das Ziel?
Das ist der absolute politische Traumjob, den ich nie mehr hätte können träumen, dass es so faszinierend ist. Und darum arbeite ich ja gerne, darum arbeite ich auch gerne viel und ich probiere jetzt die Wahl für die nächsten 4 Jahre zu schaffen und alles andere sehen wir
dann später. Und was ist dein Ziel für die nächsten 4 Jahre? Was sollte man in 4 Jahren sagen, ich habe jetzt dem die Stimme gegeben, Mario Fehr, und das hat er für den Kanton gemacht, die 4 Jahre. Was können wir dann irgendwie abhaken als Problem?
Wir haben die letzten 4 Jahre mit dem Erreichen des Sollbestands von der Kantonspolizei Kriminalitätsrat auf den tiefsten Wert seit 20 Jahren gesenkt.
Das ist glaube ich überall, oder?
Nein, das ist nicht überall. Bei weitem nicht überall. Es gibt Kantone mit ganz anderer Entwicklung. Da haben wir die tiefste Kriminalität seit 20 Jahren.
Und warum ist das so?
Weil meine Kantonspolizei zusammen mit der Gemeindepolizei eine gute Arbeit macht, weil ich ihnen im Kampf um Budgetmittel mehr Mittel
verschaffen
kann.
Warum hat man dann den Eindruck in der Bevölkerung, dass es anders ist? Oder zum Teil in den Medien wird...
Wir reden jetzt von den realen Fakten. Die Kriminalität ist die tiefste im Kanton Zürich seit 20 Jahren. Wir haben etwa gut 200 Leute mehr bei der Kantonspolizei als vor 4 Jahren. Wir können mehr, wir können mehr Kampagnen machen gegen Einbruchskriminalität, gegen Kriminaltouristen aus dem Ausland. Die Regionalposten sind besetzt. Wir haben zum Beispiel am Hauptbahnhof Zürich das Personal aufstocken. Und die Frage ist
nicht... Geht das weiter, der Personalaufbau?
Der wird nicht weitergehen.
200 pro 4 Jahre.
Nein, der wird nicht weitergehen. Die Kantonspolizei hat jetzt ihren Sollbestand. Und was wir noch werden machen in den nächsten 4 Jahren, wir werden Zusammenarbeit mit den Gemeinden, mit den Städten nochmal verstärken. Wir wollen die Kriminalitätsrate noch mehr senken im Sozialbereich. Das wäre mein zweites Ziel. Ich wollte die reformierte SKOS-Richtlinie erhalten. Und im Asyl- und Migrationsbereich sind wir engstens mit dem Bundrat die neue Asylordnung für die Schweiz aufzustellen, schnellere Verfahren, trotzdem rechtsstaatlich in Ordnung. Und an dem arbeiten wir, weil wir der grösste Kanton sind, mit der grössten Bevölkerung, ganz zentral mit.
Gibt es einen Fehler, den du gemacht hast in den letzten 4 Jahren, den du nicht mehr machen willst?
Ich wüsste...
makellose Bilanz.
Nein, ich für mich, bei meiner Analyse, ich bin mit mir im Reinen. Ich glaube wirklich, dass ich...
Mit dir bist du im Reinen?
Ich bin mit mir im Reinen.
Das bist du doch immer schon.
Nein, ich bin mit mir im Reinen, was ich gemacht habe. Und wenn ich das Engagement und die Freude von meinen Leuten sehe, zum Beispiel von meinen Polizistinnen und Polizisten, wie sie tagtäglich einen ganz schwierigen Job in diesem Kanton
Zürich. Wieso ist es schwierig, wenn es keine Kriminalität gibt?
Wenn es Hooligan-Ausschreitungen gibt, ist es selbstverständlich schwierig. Das macht ja keine Freude, mit so Leuten den Umgang zu pflegen. Sie haben ganz schwierige Morde aufzuklären. Sie haben wirklich tagtäglich mit schlimmen Sachen zu tun. Und sie machen ihren Job mit Freude, weil sie merken, dass sie politisch Rückendeckung haben, dass sie unterstützt werden von mir, vom Regierungsrat. Und wenn man das sieht, wie gut die Leute arbeiten, auch die anderen Leute in meiner Direktion, dann kann ich nicht alles falsch machen.
Du bist ja ein Fan von Bhutan. Bist, glaube ich, wie viel Mal schon da gewesen? In dem Königreich?
Zehnmal.
In diesen 4 Jahren bist du auch noch gegangen?
Ich bin auch in diesen 4 Jahren mal gegangen. Ich habe einen ganz guten Freund, der sogar mal dort geschafft hat. Und mit ihm zusammen bin ich gegangen. Und so eine Auszeit, 2-3 Wochen, das tut mir sehr gut. Vor allem, wenn ich auch sehe, dass es noch ganz eine andere Welt mit ganz anderen Problemen gibt. Wenn man ehrlich ist, leben wir hier im Kanton Zürich mindestens im Vorhof vom Paradies. Wir sollten dankbar sein, dass wir hier leben können. Und wir arbeiten täglich daran, dass es so bleibt für die Leute.
Und Gott segne den Regierungsrat und Mario Fehr. Also, wie müssen wir das jetzt sagen? Letzter Titel, danke vielmals.
Imagine von John Lennon.
Danke vielmals, das war der Doppelpunkt. Der nächste Doppelpunkt heute in einer Woche. Wieder mit 2 Leuten, die unbedingt in das wahnsinnig tolle Wohlfühlgremium Regierungsrat reinkommen wollen.
I wonder if you can.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.